gedacht, nicht ohne Absicht, denn du hast hier studiert in Bremen. Du bist insofern auch ein Stück weit Bremer, also eigentlich Quakenbrücker ursprünglich, aber hast hier in Bremen studiert, aber nicht nur in Bremen. Du hast auch in Mailand studiert, in Berlin, in Buenos Aires und in Delhi. Global Studies halt, da kommt man offenbar rum. Und dann bist du Redakteur der Taz geworden. Da haben wir uns kennengelernt, 2006 war das. Und seit 2014 bist du in dem Taz-Ressort, wo alle gerne hinwollen, weil es die besten Arbeitsbedingungen hat. Das ist das Ressort Reportage und Recherche. Und du hast einen wichtigen Preis bekommen, den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus. Und ich glaube auch wichtig, und davon habe ich auch mir eingebildet, viele Bücher zu finden, ist dein Jahr als Journalist in Residence, nämlich am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Da zitierst du einige Heidelberger und ich habe das Gefühl, dass du da auch viel an dem Buch schon gearbeitet hast. Stimmt das?
Nee, das kam später. Das kam erst später. Das ist schon, das war 2020.
Ich lese jetzt nochmal kurz ein paar Titel vor, die du geschrieben hast, zum Teil mit anderen zusammen. Das allererste war Soziale Säuberung, wie New Orleans nach der Flut seine Unterschicht vertrieb, also wie eine ökologische Katastrophe für soziale Vertreibung genutzt wurde. Danach kam Gegenhalten, Mythen und Fakten zur Migrations- und Flüchtlingspolitik, also da schon das Thema Mythen, um das es heute auch zum Teil gehen wird. Dann kam Die Bleibenden, wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern. Dann kamen Diktatoren als Türsteher Europas, wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Und danach Angriff auf Europa, die internationale des Rechtspopulismus. Das hast du hier im Lagerhaus vor 2, 3 Jahren vorgestellt. Genau. Ja, das jetzige Buch Endzeit, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Vorne drauf ist ein Teufel. Der Teufel streckt seine Hände aus nach einer nackten Figur, die irgendwie im freien Fall ist. Von Luca Signorello, ein Renaissance-Fresko um 1500. Zwei Fragen. Hast du den Titel ausgesucht und auch die Aufmachung oder war das Verlagswerk?
Ja, das ist ja immer so ein Abstimmungsprozess. Also den Titel, also die Formulierung war mein Vorschlag und die Optik kam von dem Grafikbüro. Wir haben da so ein bisschen hin und her überlegt, ob man da noch einen Verweis auf die moderne Endzeitvorstellung mit einbauen sollte. Und die Grafiker waren der Meinung, das würde das überfrachten und es bleibt beim Mittelalter.
Ja, weißt du, was der Teufel da tut eigentlich?
Ich glaube, er hindert den Menschen zurück auf die Erde zu kommen.
Nee, er stößt den Menschen nach unten, wo schon eine Riesenmenge geknechteter und fürchterlich gemarterter und gefolterter Menschen der Verdammnis hart. Das ist aus dem Fresko, die Verdammten. Also ihr habt euch da entschieden, auf mal zusammen für dafür die Endzeit so richtig zu adressieren, aber so richtig. Und ich finde, das passt nicht so ganz zum Klammtext. Im Klammtext steht unter anderem, Zitat, dieses Buch soll zeigen, wie sich der Glaube an eine bessere Zukunft bewahren lässt, ohne die Krisenhaftigkeit unserer Zeit zu leugnen und den Ängsten vieler Menschen ihre Berechtigung zu nehmen. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen so ein Hoffnungsbuch, oder?
Genau, das Buch ist ein bisschen der Versuch, gegen diesen Fatalismus anzuschreiben, der sich breit gemacht hat, gerade in den vergangenen Jahren. Und es ist so ein bisschen das Angebot, sich diese Mechanismen, die dann zum Teil dahinter stehen, die dann eine Rolle spielen, die über die Krisen hinausgehen, sich anzuschauen und auf dem Wege vielleicht sich die Frage zu stellen, wie berechtigt eigentlich der Fatalismus ist und wie viel Raum es für Zukunftsgestaltung noch gibt.
Ja, du liest gleich, damit ihr direkt einen Eindruck habt. Danach versuchen wir im Gespräch ein paar Fragen zu klären. Dann gibt es einen zweiten Leseteil und dann seid ihr dran. Dann geben wir ein Mikrofon an euch ab und ich habe vielleicht viele Fragen. Ich glaube, Christian, du wirst dich gar nicht mit allen Thesen beliebt machen. Das wird interessant. Also gerade deswegen ist es ein interessantes Buch, weil ich glaube, du rufst auch Widerstand hervor zum Teil, oder? Das ist deine Erfahrung bisher bei Lesungen?
Sie erzählen sich in Grenzen.
Ja, okay, schauen wir mal.
Das haben alle, also ich wurde vorgewarnt vorher, als es raus war, hielt sich in Grenzen mit dem Widerstand. Da kann sich ja noch ändern.
Na, ich hoffe, damit es interessant wird. Okay, also vielen Dank. Ist das mit der Akustik okay soweit? Ja. Nicht zu viel Hall, ich habe den Eindruck, das war ein Daumen, glaube ich, oder? Ja. Gut, Christian, dann hören wir von dir die erste Lesung.
Genau, erstmal vielen Dank nochmal für die freundliche Anmoderation. Ich würde jetzt Teile aus dem ersten Kapitel vorlesen. Das heißt Apokalypse Now Come Back einer Urangst mit Fragezeichen. Christopher Clark ist einer der bekanntesten lebenden Historiker. Eine der vielleicht wichtigsten Erkenntnisse über unsere Zeit gewann er aber nicht über seine Forschungsarbeit, sondern durch Restaurantbesuche mit seinen Studierenden. Jedes Jahr gehe er mit seiner Abschlussklasse an der Universität Cambridge essen, sagt er 2022. Wir unterhalten uns dann über alle möglichen Themen. Und dieses Mal habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass die meisten dieser jungen Menschen nicht nur keine Langzeitpläne haben, sondern sich kaum vorstellen können, dass es überhaupt eine Zukunft gibt. Das ist ja sicher nur eine anekdotische Beobachtung, sagt Clark, aber er glaube, dass diese jungen Leute mit dem Gefühl nicht allein sind. Wo früher der Glaube an den Fortschritt dominierte, sehen heute viel immer mehr junge Leute eine Zukunft voller Düsterkeit. 2021 wurden für eine Studie weltweit 10.000 Menschen unter 25 Jahren befragt. 56% von ihnen glaubten, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Die Tatsache, dass sich viele objektive Lebensbedingungen, Kindersterblichkeit, Ernährung, Zugang zu Wasser und Bildung, Lebenserwartung heute für mehr Menschen denn je stark verbessert haben, wird überschattet von einem wachsenden Bewusstsein für die existenziellen, vor allem ökologischen Krisen, die vielen nicht mehr beherrschbar erscheinen. Es lässt sich kein ökologisch relevantes Handlungsfeld finden, in dem die Summe der bekannten und neuen Schäden nicht permanent neue Rekorde erzielt hätte, schreibt der Ökonom Nico Pech und spricht vom ökologischen Ernstfall. Die Erwartung der Apokalypse ist uralt. In den letzten Jahren ist aber einiges geschehen, was diesem alten Bild neuen Auftrieb gegeben hat. Nicht alles, aber vieles davon steht im Zusammenhang mit der Klimakrise. Die vergangenen 10 Jahre waren die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen und um das Jahr 2018 herum kamen nicht nur Greta Thunbergs Schulstreik und in der Folge Fridays for Future auf, es verbreiteten sich auch Studien, die konkret vom drohenden Ende der Menschheit sprachen. Die darin zugrunde gelegten Szenarien deuteten auf eine Erderwärmung von plus 5 Grad bis zum Jahr 2100 und damit auf einen Zustand hin, in dem das menschliche Überleben fraglich würde. So beschrieb der US-Journalist David Wallace Wells noch 2017 eine kommende Welt, in der die Sonne uns kocht. 2022 schlug Wallace Wells dann neue Töne an. Vor allem nach dem Aufkommen von Fridays for Future 2018 habe sich im globalen Klimaschutz eben doch einiges getan, sodass die apokalyptischen Szenarien nicht mehr wahrscheinlich seien. Heute, wenige Jahre später, geht die Klimawissenschaft von einer Erderwärmung von 2 bis 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts aus. Damit komme eine neue Klimarealität in den Blick, so Wallace Wells. Aber auch in dieser neuen Realität werden Teile der Erde unbewohnbar und Leid, Vertreibung und Tod für viele Menschen die Folge sein. Die Weltuntergangsangst ist seit jeher tief im Menschen verwurzelt. Als Climate Anxiety trat sie mit Macht wieder an die Oberfläche des kollektiven Bewusstseins. Und da hat sie heute allerlei Gesellschaft, denn es ist nicht nur die Klimakrise, vor der es viele graust. Als Russland die Ukraine überfiel, kam die seit dem Ende des Kalten Krieges fast schon vergessene Angst vor dem Atomkrieg zurück. Mit anderen Krisenerscheinungen, nicht neu und für sich genommen womöglich nicht allzu bedrohlich, verwob sie sich zu einem düsteren Panorama. Die sich zwischenzeitlich abzeichnende Rezession nach Covid und dem Angriff auf die Ukraine kommt da ein neues 1929, das damals letztlich dem Faschismus den Weg ebnete. Drohende Blackouts durch die Gasknappheit, das Szenario, auf das Prepper seit langem warten. Oder die bereits in der Pandemie bröckelnden Lieferketten. Zeigte der plötzliche Mangel an Fiebersaft in den Apotheken das Ende einer weltweit verschränkten Wirtschaft, in der kaum noch jemand zu produzieren imstande ist, ohne weit entfernte Zulieferer? Schließlich wird seit langem vor genau diesem Szenario eines Zusammenbruchs der globalisierten Wirtschaft gewarnt. In Covid-19 sahen viele den Beginn eines Zeitalters der Pandemien, in dem immer schneller mutierende Viren die Menschheit bedrohen. Für das Querdenkermilieu hingegen war die staatliche Corona-Politik der Anfang vom Ende der Freiheit und der Beginn eines totalitären Regimes. Einige erwarteten den Untergang durch das Virus, andere durch den Kampf gegen die Pandemie. Menschen fürchten sich vor der Machtübernahme der künstlichen Intelligenz, dem Artensterben, vor Dürre, Hunger, Wassermangel, chemischer Verseuchung, Naturzerstörung und, allerdings viel zu wenige, vor dem Ende der Wirksamkeit von Antibiotika. Andere ängstigt, dass die wachsende Zahl an Flüchtenden Faschismus und Kriege nach sich ziehen könnte. Umgekehrt fürchten sich Rechte vor dem finalen Wirtschaftscrash, vor Stromausfällen, dem Aussterben der Weißen durch Migrationsbewegungen und rüsten sich für den Endkampf gegen den Great Reset, das angebliche Weltbeherrschungsprojekt einer globalen Elite. Einige dieser Ängste sind irrational, viele sind es nicht. Und die Bereitschaft, voneinander unabhängige oder nur teilweise miteinander verbundene Krisen zu einem allumfassenden zivilisatorischen Rutschen zusammenzudenken, ist groß. Immer häufiger werden Stimmen laut, die das Szenario eines Systemzusammenbruchs entwerfen. Manchen hilft das, mit einer kaum noch zu durchdringenden Komplexität der Welt umzugehen. Wo überall Katastrophen zu sehen sind, bietet der Gedanke, es stecke etwas Allgemeines, etwas Größeres dahinter, eine trügerische Erleichterung. Denn an das Wirtschaftssystem denken dabei nur wenige. Der Verschwörungsglaube ist viel näher. Und nirgendwo wird der Untergang heute so eifrig herbeigeredet wie in rechtsextremen Kreisen. Sie sehen im Schüren dieser Ängste nicht ganz zu Unrecht ihr Ticket an die Macht. Denn dieser bedingungslose Wille zur Angst und das mit ihm verbundene schwelgerische Ausmalen großer Gefahren haben in Deutschland eine lange Tradition, schrieb schon 1985 der Publizist Wolfgang Port. Von einer Kultur der Angst sprach 2005 der Soziologe Frank Furedi. Es habe noch nie eine so massive Anhäufung von Angstkampagnen wie in den letzten 25 Jahren gegeben. Heute ballen sich die objektiven Krisen, die Angst potenziert sich und überall, nicht nur beim Klima, ist plötzlich von Kipppunkten die Rede. Früher war es die Bibel, die mit prophetischen Ankündigungen der Apokalypse, auf die das Reich Gottes folgen würde, den Untergang predigte. Seit der Aufklärung, spätestens aber seit der Erfindung der Atombombe, sind die religiösen Vorstellungen oft nur noch der unbewusste, kulturelle Unterbau, auf den trifft, was die Naturwissenschaft kommen sieht. Die Bereitschaft der Menschen, ihren Untergang zu erwarten, ist seit jeher hoch. Seit nachweislich 3000 Jahren hatte bis jetzt jede Generation die Vorstellung, sie werde die Letzte auf Erden sein oder zumindest ihre Kinder die Apokalypse erleben, schreibt der Psychoanalytiker Wolf-Dieter Rost. Darin spiegele sich eine Mischung aus Schuldgefühl und Grandiositätsfantasien, die letzte menschliche Generation zu sein und damit zum Vollstrecker der Geschichte zu werden. So gesehen neigt der Mensch zum Exzeptionalismus. Er ist stets überzeugt, an einem Wendepunkt der Geschichte zu leben, wie der Göttinger Religionssoziologe Alexander Kenneth Nagel meint. Aber anders als in früheren Zeiten sei der Mensch heute für die Krisen selbst verantwortlich und wird damit zum Sachwalter der eigenen Erlösung oder eben ihres Ausbleibens. Deshalb stellen moderne apokalyptische Szenarien in aller Regel Aufrufe zum Handeln dar, sagt Kenneth Nagel. Und diesen Aufrufen folgen heute viele. Das gilt vor allem für die Klimabewegung, der deshalb zu Unrecht Apokalyptik vorgeworfen wird. Denn ihr Widerstand, ihre Opferbereitschaft, ihre Unbedingtheit sind nur dadurch zu erklären, dass sie glauben, etwas ausrichten zu können, wenn sie nur genügend Druck aufbauen. Und an die Stelle der Parole, die Klimakatastrophe stoppen, ist bei vielen längst jedes Zehntelgrad zählt getreten. Ernsthaft fatalistisch sind deshalb nicht sie. Das sind jene, die der kollektiven Gestaltbarkeit der Zukunft, dem Widerstand gegen die Zerstörung, keine Chance mehr geben. Als Folge von Verdrängung, Abspaltung, Schuldgefühlen, Ignoranz, Egoismus oder schlichter Bequemlichkeit. Sie sagen, es bringt ohnehin nichts mehr. Diese Sichtweise tritt an die Stelle des Glaubens an etwas Besseres, das es zu erkämpfen gilt, mit teils menschenfeindlichen Untertönen. So ist nun immer wieder zu hören, das Aussterben der Menschheit komme dem Planeten nur zugute. Nicht wenige denken heute so. Es ist das Echo einer weit zurückreichenden Strömung rechter Ökologie, die das größte Problem darin sieht, dass es zu viele Menschen gäbe. In der Klima- und Biodiversitätskrise sehen manche deshalb Menschen den Feind, den es noch vor den zerstörerischen Verhältnissen, die er hervorgebracht hat, zu bekämpfen gilt. Und der Fatalismus verdrängt das Bewusstsein für die Notwendigkeit, solidarische Antworten auf schlechter werdende Lebensbedingungen zu finden. Wie sehr sich der Endzeitglaube heute ins Bewusstsein geschlichen hat, zeigt auch die Subtextverschiebung eines zuletzt häufiger zu hörenden Begriffs des Spätkapitalismus. Er hat Konjunktur, aber er transportiert heute die Erwartung, dass das, was wir kennen, sich seinem Ende entgegenneigt. Der Spätkapitalismus ist heute dabei von seiner einstigen Verheißung entkoppelt, des Versprechens auf den Übergang zum Sozialismus. Heute mag kaum noch jemand sagen, was auf den Kapitalismus folgen wird. Der Begriff transportiert nun vielmehr die Ahnung, der Kapitalismus habe die Menschen dazu gebracht, durch Raubbau an den natürlichen Existenzgrundlagen sein und ihr gemeinsames Ende herbeizuführen, ohne dass an seine Stelle noch etwas Besseres treten könnte. Hier schlägt durch, dass es der Linken nach 1989 nicht gelungen ist, ein Gegenmodell zum Neoliberalismus zu entwickeln, das Strahlkraft entfaltet hätte. So ist heute mehr vom Untergang die Rede, denn vom Aufbruch. Und die Kulturindustrie zieht mit. Vielleicht geht sie auch voran. Endzeitfilme schaffen ein apokalyptisches Imaginarium. In der Literatur ist die Ökodystopie heute wohl populärer denn je. Die Angst vor dem Weltuntergang ist immer kommunikativ hergestellt, sagt der Historiker Frank Bösch. Und, so muss man hinzufügen, sie ist heute mehr denn je geprägt von einer systematisch negativ verzerrten Wahrnehmung. Diese verfinstert das Bild von der Welt und verstärkt Angst und Abwehr. Zum uralten Glauben an den Untergang kommen heute die existenziellen, vor allem ökologischen Risiken unserer Zeit und eine sich selbst verstärkende Dynamik medialen Katastrophisierens. Eine der Ursachen dafür liegt im Auftrag der journalistischen Medien. Sie sind dazu da, Risiken und Gefahren aufzudecken, zu zeigen, was falsch läuft. Und das nimmt den größten Raum in ihrer Berichterstattung ein. Good News is no news, gute Nachrichten haben keine Priorität, werden kaum berichtet. Gleichzeitig kämpft der Journalismus seit Jahren mit Auflagen und Umsatzrückgang, mit Digitalisierung, mit der Konkurrenz durch soziale Medien. Sein Grundmodus, durch Dramatisierung Aufmerksamkeit zu erzeugen, verstärkt sich dadurch noch. Soziale Medien funktionieren genauso. Diese gesteigerte Tendenz zur Dramatisierung ist das zweite Element negativer Wahrnehmungsverzerrung. Auf Seiten der NachrichtenkonsumentInnen kommt zweierlei hinzu. Erstens erfuhren die Menschen bis vor wenigen Jahren über die Welt vor allem das, was eine kleine Gruppe von JournalistInnen berichtenswert fand. Sie bezogen ihr Wissen im Wesentlichen von einer Handvoll Fernsehsender, einigen wenigen Zeitungen. Diese folgten halbwegs professionellen Regeln der Aushandlung von Relevanz. Sich selbst verstärkende Erregungszyklen der Öffentlichkeit hatten es da schwerer als heute. Das vorherrschende Weltbild war nivelliert, es bewegte sich innerhalb eines begrenzten Korridors. Dieser hatte blinde Flecken, die viel mit der Verteilung gesellschaftlicher Macht zu tun hatten. Zu Recht sind deshalb als Gegenbewegung alternative Medien entstanden. Heute aber konkurrieren journalistische Medien als Weltbildformer gegen viele neue, alternative Medien, gegen eine unendliche Zahl von BloggerInnen, AktivistInnen, NGOs, Unternehmen oder staatlichen Stellen. NutzerInnen in sozialen Medien können folgen, wem sie wollen und entscheiden damit viel stärker selbst, was sie zu lesen angeboten bekommen. Das Ausmaß, in dem sie auf diese Weise ihr Bild von der Welt selbst bestimmen können, ist historisch vollkommen neu. Das begünstigt die Verfestigung einmal gefasster Überzeugungen durch selektiven Nachrichtenkonsum. Wenn Sie glauben, dass der Klimawandel das baldige Ende der Menschheit bedeutet, dann finden Sie leicht im Internet Bestätigung dafür, sagt der Klimaforscher Sieg Hausfaser aus Berkeley, ein Mitautor von Greta Thunbergs 2022 erschienenem Klimabuch. Und wenn Sie der Meinung sind, dass der Klimawandel ein linker Schwindel ist, dann können Sie auch dazu viel finden. Das als Echokammern-Effekt bekannte Phänomen ist umfassend dokumentiert, aber in der Tiefe seiner Wirkung ist es wahrscheinlich noch gar nicht erfasst. Der zweite Verzerrungseffekt auf der Seite der NachrichtenkonsumentInnen ist ein als Negativity-Bias bekanntes Phänomen. Schlechte Nachrichten werden überproportional stark wahrgenommen. Diese kognitive Präferenz des menschlichen Gehirns erhöhte einst die Überlebenswahrscheinlichkeit. Der evolutionäre Mechanismus ist gut belegt. Für den Konsum von Nachrichten in sozialen Medien heute bedeutet das, schlimme Botschaften werden viel stärker als gute geklickt, geliked, vom Gehirn weiterverarbeitet und abgespeichert. Manche lässt es nicht los. Um das Jahr 2018 herum kam der Begriff Doomscrolling auf. 2020 wählte die Jury des australischen Macquarie Dictionary es zum Wort des Jahres. Tun Ihnen die Daumen weh, wenn Sie sich durch die scheinbar endlose Flut schlechter Nachrichten aus dem Jahr 2020 scrollen? Uns auch, schrieb die Jury. Die Fixierung auf Katastrophenszenarien und die zunehmende Unfähigkeit, Grautöne, Ungewissheiten und auch Fortschritt zu erkennen, führt zu einer Dynamik, die noch die schrillsten Töne fördert. Hetze, Demagogie, Endkampffantasien, Panik, Verdrängung, Abwehr und Eskapismus sind die Folgen. Indes ist die Endzeiterwartung, wie sie in unseren Breiten verhandelt wird, auch ein Eurozentrismus ganz eigener und besonders empathieloser Art. Denn oft steckt dahinter die Angst vor dem eigenen wirtschaftlichen Abstieg aus einer historisch und global einzigartig privilegierten Position. Denn Krisen kosten Wohlstand und die Überzeugung, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der heutigen, erscheint vielen nicht mehr haltbar. Die Angst, keine Zukunft zu haben, ist in Wahrheit womöglich nur die Ahnung, dass die Zukunft nicht mehr so aussieht, wie man sie gerne hätte. Wie sehr die realen, ökologischen und sozialen Zusammenbrüche im globalen Süden für viele Menschen dort schon heute tatsächlich das Ende ihrer Welt bedeuten, wird dabei ignoriert. Denn sicher ist, dass sich existenzielle Risiken sehr unterschiedlich auswirken und historische, koloniale Ungleichheiten dabei eine entscheidende Rolle spielen. Jene, die bereits jetzt ihre Lebensgrundlagen verlieren, tragen dafür in der Regel am wenigsten Mitverantwortung und haben die wenigsten Ressourcen, um sich zu wappnen. Daran etwas zu ändern, erfordert Kraft und Glauben an die Gestaltbarkeit der Zukunft. Mit dem berühmt gewordenen Satz, die Proletarier hätten eine Welt zu gewinnen, beendete Marx das Kommunistische Manifest. Der Linken vermachte er so den darin angelegten Fortschrittsglauben. A New World from the Ashes of the Old, eine neue Welt aus der Asche der Alten, diesen Slogan wählte das anarchistische Crime Scene Kollektiv aus den USA. Denn ihm hat sich der Glauben erhalten, eine linke Bewegung könne die Welt zu einer besseren machen. Die stattfindende Zerstörung wird so nur als Übergang zu einem besseren Morgen gesehen. Es ist ein ermutigender Gedanke, aber er findet heute nur wenige AnhängerInnen und mit dem Glauben an das bessere Morgen zerrinnt die Fähigkeit, es zu erkämpfen und zu gestalten. Dann wird erstmal das Vorwort. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, Christian. Also ich glaube, eine Grundthese wurde deutlich. Es gibt eine negative Wahrnehmungsverzerrung, es gibt eine Angstspirale und dafür machst du viele Gründe geltend. Und das Ergebnis auch genannt, über die Hälfte, 56% der Menschen glauben, dass wir dem Untergang geweiht sind. War das weltweit oder wo war das erhoben?
Ja, das war eine Auswahl von Ländern in Industriestaaten und im globalen Süden, aber es waren nur unter 25-Jährige. Da sind nur junge Menschen befragt worden.
Und wurde auch gefragt, in welchem Zeitraum diese Endzeiterwartung?
Nee, der Satz, es war einfach stimmt, die Frage war, stimmen Sie dem Satz zu, die Menschheit ist im Untergang geweiht?
Über die Hälfte. Okay, wir machen die Gegenprobe hier im Raum. Wer würde diesem Satz hier zustimmen? Hier hieß ja, die Menschheit ist im Untergang geweiht, also wahrscheinlich absehbar geweiht ist gemeint, ne? Wer ist dieser Meinung? Ja, doch einige, aber keine 56%, wenn ich jetzt so schnell Prozent rechnen kann. Eher so 12%. Okay, mal gucken, wie es am Ende der Lesung da ist, dann fragen wir vielleicht nochmal. Also unter den vielen Gründen, die du nennst für so eine Angstspirale, hast du auch gesagt, dass es das Rechte ein Interesse haben, eine Weltuntergangsstimmung zu schüren. Das wäre erstmal nicht das, was wir zuerst erwartet haben, denn wir haben gedacht, du sprichst vor allem über Klimaangst, was du ja auch tust, also eine Angst, die meisten von uns haben, aus sehr berechtigten Gründen. Und dann geht es vielleicht auch um übersteigerte Ängste, aber du sprichst jetzt auch von den Rechten. Kannst du das mal ein bisschen ausführen, welches Interesse haben die Rechten daran, die eigentlich eher Klimaleugner sind, eine Untergangsstimmung zu schüren?
Es gibt da sehr, sehr andere Themen, aber die Vorstellung, dass man also an einem Zeitpunkt sich befindet, wo sozusagen das große Unheil droht, das nur jetzt noch abgewendet werden kann, die findet man in rechten Milieus auch. Das buchstabiert sich anders aus und es stimmt schon, dass das auch sehr aktiv geschürt wird. Also wer zum Beispiel in das Compact-Magazin mal reinschaut oder in viele andere von diesen rechten Alternativmedien, der wird ja so permanent die Behauptung wiederholt, dass die Zivilisation zusammenbricht, dass die Identität zerstört wird, dass die Kultur, das Volk keinen Bestand haben wird. Es gibt eine ganze Industrie, eine Verlagsindustrie von Crash-Literatur, die zum Teil auf ökonomische Crash abstellt, aber auch zum Beispiel auf Zusammenbruch der Energieversorgung oder insgesamt auf den Zerfall des Wohlstands, Abschaffung des Bargelds, Aufstände, die ausbrechen, weil zu viele Migranten ins Land gelassen worden sind, Kriege, die das nach sich ziehen würde. und solche Dinge. Und das hat sowohl ökonomische als auch eine politische Stoßrichtung. Die ökonomische ist, dass es ein großes Geschäft ist. Also sowohl diese Literatur verkauft sich ausgesprochen gut, muss man sagen. Ja, das gilt für Zeitschriften, aber auch als auch für Bücher. Es gibt bei so ganz kleinen Dingen, die man eigentlich so in den Bereich Zivilschutz packen würde, angefangenes Sortiment an Gütern, die man sozusagen kaufen kann, um sich auf diesen Crash vorzubereiten, Wasserfilter, luftdichte Behälter für Trockennahrung, Kurbelradios, bis hin zu Bunkerplätzen. In den USA gibt es mittlerweile schon als Franchise Fortitude Ranches, also alten Forts, nachempfundene Siedlungen, die bewacht und bewacht werden, betrieben von zum Teil Ex-Militärs, aber auch Ärzten, Apothekern, die muss Mitglied werden, zahlt Geld, einen Mitgliedsbeitrag, und wenn es dann soweit ist, darf man kommen und wird da so beschützt. Und das ist ein großes Geschäft. Der Kopp-Verlag ist in Deutschland da sehr weit vorne. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Eva Herrmann hat sich da sehr lange für den Verlag, hat die so sozusagen verschwörungsideologische Nachrichten verbreitet und ist auch schon früh auf diese Erzählung sozusagen gekommen. Das dauert nicht mal lange und dann ist der Zusammenbruch. Also da, die letzte Chance, die wir haben, ist, und das ist sozusagen das eine Angebot, das da gemacht wird, die letzte Chance, die wir haben, ist, die Eliten zu entmachten, sozusagen das Volk muss die Herrschaft über sich selbst zurückerlangen, indem die Eliten entmachtet werden, vor Gericht gestellt, jedenfalls von der Macht entfernt. Und parallel dazu, falls das nicht klappt, zum Beispiel, also Eva Herrmann hat Grundstücke in Neuschottland, im Norden Kanadas, oder im Nordosten Kanadas, angeboten. Es gibt ein riesiges Spektrum an sozusagen Refugien, die Reichen angeboten werden, bis hin zu Privatstädten. Es gibt eine Szene rechtslibertärer Ökonomen, die auch sehr stark auf dieser Crash-Erzählung draufsitzen und deren Antwort ist, freie Privatstädte, in denen Unternehmen Staaten Territorien abkaufen, in denen sie dann sozusagen eigene Hoheitsrechte ausüben können und wo man natürlich gegen Zahlung von Geld dann also unbeschadet der sozusagen des Kollaps sich hin zurückziehen kann. Und insofern ist es gibt es ein großes Spektrum an rechten Verschwörungserzählungen, die von einem Konglomerat, würde ich es nennen, aus politischen Akteuren, aber auch wirtschaftlichen Akteuren geschürt und betrieben und herbeigeredet werden, die da in jeweils unterschiedlicher Weise von profitieren.
Ja, und spannend ist in deinem Buch, dass du eine Schnittmenge aufmachst, eine Schnittmenge definierst zwischen rechten Untergangsbegründungen und linken. Die Überbevölkerung. Das finde ich spannend, dass du auch in Argumentationen, die von der letzten Generation und von anderen Teilen jeweils vorgetragen werden, dass du da Dinge aufmachst, die du eigentlich in einem rechten Narrativ zuordnest, nämlich dass der Grund oder dass eine Mitbedingung für einen drohenden Weltuntergang auch einfach die Überbevölkerung der Erde sei. Erklärst du das noch ein bisschen?
Also ich habe das bei der letzten Generation so nicht gefunden, weil bei Extinction Rebellion taucht das zum Teil auf, bei der LG ist mir das so nicht begegnet, aber es ist in der Tat so, dass es sozusagen die seit längerer Zeit ja auch in Teilen der Umweltbewegung die Vorstellung gibt, das Problem ist zu viele Menschen, also muss die Zahl der Menschen begrenzen, und da stellt sich natürlich dann die Frage, wer soll sozusagen sich da einschränken, und diese Vorstellung gibt es natürlich sozusagen anders ideologisch besetzt, aber die gibt es auch bei Rechten, wobei man sagen muss, dass diese ökologischen Fragen in den rechten Untergangserzählungen nicht so das dominierende Thema sind. Also da geht es schon mehr um Energiecrash, Börsencrash, Bargeld weg, solche Dinge. Aber die würden, wenn man sozusagen guckt, was die zum Klima sagen, gibt es da in Teilen auch diese Annahme, die dann aber in der Regel dazu führt, dass gesagt wird, wir müssen sozusagen unseren Siedlungsraum abschirmen, wir müssen sozusagen die Grenzen hochziehen, weil es insgesamt diese Überbevölkerung geben wird, der globale Süden kann sie nicht ernähren, dann kommen sie alle her, also müssen wir ab jetzt sozusagen effektiven Grenzschutz betreiben, das wird dann natürlich anders ausgelegt.
Also diese Kritik an Extinction Rebellion kam auch von Jutta Dietfurth, prominent formuliert, also es ist schon spannend, wie es überhaupt ein anderes Thema total spannend ist, ökologische Motive und Rechtsmotive zusammen anzuschauen. Da gab es jetzt eine spannende Veranstaltung auch hier in Bremen dazu. Jetzt lass uns aber über eine linke Zukunftsangst sprechen. Das ist sozusagen unser Thema hier. Ich fand es spannend, als wir dein Buch vorgestellt haben über den rechten Populismus in ganz Europa, dass du gesagt hast, uns erzählt hast, du hast dich jetzt mal wochenlang durch rechte Chats gequält und hast mal gemerkt, dass auch dein Bild sich da verändert hat. Dass man, wenn man den ganzen Arbeitstag, wo man rechte Texte liest, am Ende putzt selber denkt, okay, mit Ausländern ist irgendwie, man fühlt sich bedroht. Irgendwie, dass es da so ein Kaninchenloch-Effekt gibt, wenn man da zu lange drin rumkrabbelt. Gibt es auch ein linkes Kaninchenloch?
Ich glaube, dass diese Sogwirkung, die es hat, wenn man in sozialen Medien sich diesen Algorithmen aussetzt und denen, der so ein Stück weit auch die Handhabe darüber überlässt, was liest man eigentlich, dass das sozusagen in allen Fällen dazu führt, dass sich die Wahrnehmung verengt. Und das ist ein Phänomen, das kann man auch in verschiedenen Milieus beobachten. Und das ist ja, glaube ich, das Problem, was es mit dieser Art des Nachrichtenkonsums durch soziale Medien, Algorithmen gesteuert, eben gibt. Das ist, man signalisiert Interesse sozusagen an einem Blick auf die Welt, an einem Deutungsmuster und kriegt dann permanent sozusagen neue Dinge dazu angeboten. Und das konsumiert ja auch immer mehr, man verbringt immer mehr Zeit damit. Und das führt schon zu einer sehr starken Fokussierung der Wahrnehmung und zu einer Verfestigung von so einmal gefassten Überzeugungen. Und wenn sich jemand von morgens bis abends in Facebook-Gruppen, in Telegram-Gruppen umtreibt, wo permanent die Angst vor der Covid-Impfung geschürt wird, dann radikalisiert das so jemand natürlich, und das gilt für andere Themen auch, wenn man die ganze Zeit, also ich habe zum Beispiel vor die erste Lesung, die war in Suhl, und es war dann aber gar keine Lesung, weil ich am Anfang nur ein bisschen erzählt habe, was in dem Buch drinsteht, und sich dann gleich zwei ältere Herrschaften oder so alt waren sie gar nicht, aus dem Publikum gemeldet haben und gesagt haben, wir wissen, wovon sie reden, unsere Töchter, die sind 14, 15, die sind die ganze Zeit in TikTok-Gruppen, in denen es darum geht, dass die Welt der Zukunft kein lebenswerter Ort ist und über Suizid diskutiert wird. Und das ist natürlich ein bisschen ein Extremfall, aber es zeigt schon, wie, wenn man sozusagen einmal da drin ist, es sich sozusagen selbstverstärkende Mechanismen gibt oder Dynamiken gibt, die dazu führen, dass man also ganz, ganz sicher ist, dass also auf jeden Fall das ganz schlimme Ende unmittelbarer Forschung noch gar nichts mehr dazu machen kann. Und das kann man sich für sozusagen je unterschiedliche inhaltliche Präferenzen natürlich unterschiedlich vorstellen. Also wer sagt, das ist alles ein linker Schwindel, die Grünen reden uns das ein, früher im Wetterbericht waren 32 Grad, freundliches hellgelb, jetzt ist es dunkelviolett, alles klar. Es ist sozusagen eine einzige Propaganda, die uns hier eintrichtern soll. Wir müssen jetzt irgendwie das abgeben, mehr Steuern zahlen, uns irgendwie einschränken, weil die Grünen halt so sind. Aber das, so, das war früher hat es auch oft nicht geregnet oder war auch mal im Winter ohne Schnee. Und sozusagen auch da gibt es natürlich Bubbles und Social Media Ökosysteme, muss man sagen, wo man, wenn man da erstmal drin ist, man die ganze Zeit sozusagen die Bestätigung erfährt für das, was man sowieso schon glaubt und da dann eben sehr schwer noch ansprechbar ist für andere Befunde über die Realität.
Okay, es gibt also diese Angstspiralen, sagst du, These 1. These 2 würde ich sagen ist, wir sollten nicht vergessen, dass wir große Probleme auch lösen können. Also man soll an seine Lösungskompetenz auch global glauben, auch wenn es schwierige, harte Wege sind, aber dies behandeln, da machst du historische Beispiele auf, Waldsterben, kennen jetzt viele von uns noch, 1980er Jahre, da hatten wir auch wirklich düsterste Zukunftsgefühle, Waldsterben, saurer Regen, und dann war es irgendwann nicht mehr Thema, weil es gelöst worden ist, ne? weil dann Katalysatoren eingebaut worden sind als möglich, weil saurer Regen eben ausreichend bekämpft worden ist. Im Wald geht es auch heute nicht wirklich gut, sondern ziemlich schlecht, aber das Waldsterben der 1980er Jahre hat in dem Sinne nicht stattgefunden. Und Ozonloch wäre so ein anderes Beispiel, eher dann 90er oder auch schon in den 80ern, was sich wieder geschlossen hat über Australien, wo wir alle dachten, Hautkrebs wird jetzt sozusagen unser aller Schicksal sein. Aber kann man das wirklich so dann auf die Klimakatastrophe hochskalieren? Die ist ja schon was qualitativ furchtbarerweise ganz anderes, also weil die einfach sozusagen den ganzen Planeten geballt betrifft und viele systemischere Zusammenhänge hat. Also es ist nicht ein bisschen easy zu sagen, wir können das, siehe Waldsterben, siehe Ozonloch.
Also dass die Klimakrise sozusagen in ihrer Physik eine ganz singuläre Qualität hat, das glaube ich alle zustimmen, die das ernst nehmen. Und insofern ist die Frage, glaube ich, nicht, ob man das eins zu eins einfach easy übertragen kann. Also es stimmt ja, dass es in den 80er Jahren eine Phase gab, in der so die moderne Umweltbewegung, die es da noch gar nicht so lange gab, nämlich ungefähr 20 Jahre, dass sie sozusagen zum ersten Mal geschafft hat, auch politisch sich Geltung zu verschaffen und viele Umweltgesetze auch durchgesetzt hat. Das hat ja auch in Deutschland mit dem Aufkommen der Grünen zu tun, aber in anderen Ländern gab es das auch, also der Clean Air Act der USA zum Beispiel. Und es war nicht nur das, es war Ozon, es war FCKW, es waren viele Dinge, die von der da noch jungen, modernen Umweltbewegung thematisiert worden sind und für die es dann tatsächlich auch politische Antworten gegeben hat, die sinnvoll waren und die sich auch messbar niedergeschlagen haben und in relativ kurzer Zeit auch Wirkung gezeigt haben. Und ich würde sagen, dass es wenig Sinn macht, zu sagen, ja, damals ging das noch, jetzt geht das alles nicht mehr, jetzt ist das in der Zug abgefahren. Also ich finde so, dass am wenigsten wegdiskutierbare Argument dafür, dass es diese Handlungsfähigkeit eben nach wie vor gibt, ist der Umstand, dass 2015, als das Pariser Abkommen verhandelt wurde oder beschlossen wurde, dass da das Weiter-so-Szenario, also Business as usual heißt das, wenn man so mit den Emissionen dann weitergemacht hätte, wie das bis dahin der Fall war, dann hätte es eben sozusagen das wahrscheinlichste Szenario war dann eben diese Erwärmung von 5 Grad. Und das war so, obwohl man da schon mindestens 35 Jahre sehr genau wusste, was passiert. Also ich weiß nicht, ob sich einige vielleicht entweder selber noch daran erinnern oder vor kurzem das nochmal im Netz gesehen haben, dieser Fernsehausschnitt von Roman von Ditfurth, der Vater von Jutta von Ditfurth, der hat die Erwärmung der kommenden Jahrzehnte ganz genau aufgezeichnet. Der hat gesagt, wenn das so weitergeht, sind wir irgendwann im frühen 21. Jahrhundert bei plus 1,5 Grad. Das mag Ihnen wenig erscheinen, aber die Folgen werden einschneidend sein. Das war seine Formulierung. Letztes Jahr gab es die Berichterstattung über Exxon, die auch sehr genau wussten, haben Berechnungen anstellen lassen, was passieren wird, wie das weitergeht. Man wusste das alles sehr lange, es ist ganz lange nichts passiert. Und 2015 war man an diesem Punkt, wenn es so weitergeht, werden wir bei 5 Grad landen. Und danach ist eben doch einiges in Bewegung gekommen und jetzt ist so der Tenor der Klimaforschung, der so ein bisschen sich auch im Klimarat durchgesetzt hat, wahrscheinlich läuft das so, wie es jetzt aussieht, auf 2,7 Grad hinaus. Das ist wahnsinnig schlimm, es ist viel zu viel, aber es ist was anderes als der Zustand, vor dem man noch vor wenigen Jahren war. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ob die ganzen Zusagen, die jetzt gemacht worden sind, ob die eingehalten werden, ob das durchgesetzt werden kann, aber es ist jedenfalls ein anderes Szenario als vor kurzem noch. Und da würde ich schon sagen, dass das ein jedenfalls starkes Indiz dafür ist, dass es Interventionsmöglichkeiten gibt, auch angesichts dieser schon Singularität der Klimakrise.
Was wäre denn aus deiner Sicht die ideale Wirkung auf uns, auf LeserInnen, die dein Buch haben können?
Das hängt natürlich davon ab, wie man so drauf ist und was man so will. Also es sehr unterschiedlich. Also es ist erstmal nur ein Angebot, diese Mechanismen, die sich so über die objektiven Krisen drüber, die überlagern, anzuschauen. Also ich würde eher sagen, die These ist ja nicht, es gibt nur diese Art des Nachrichtenkonsums und deswegen die Angstspirale, sondern ich glaube, dass es die Verkopplung ist aus dieser Ballung objektiver Krisen, die auch nicht nur in ihrer Verschränkung eine eigene Qualität haben, die über das, was es in der Vergangenheit gab, hinausgehen, sondern da kommt dann eben diese Art des dem Ausgesetztsein und dauernd davon in einer bestimmten Weise erfahren zu müssen, das kommt dann noch hinzu. Und ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass das viele belastend und überfordernd finden und dass es auch in Teilen dazu führt, dass man sich zurückzieht und sagt, mir ist das alles zu viel. Ich will das nicht mehr hören, ich will das nicht mehr sehen. News Avoidance ist so ein Schlagwort der Medienforschung, das ein bisschen an die Stelle dessen getreten ist, was man vor einigen Jahren noch festgestellt hat, nämlich Nachrichtenmüdigkeit, was vor Jahren, jetzt ist es Nachrichtenvermeidung, die zunimmt, die Leute lassen das Telefon weg, lassen die Zeitung weg, den Fernseher, weil sie sagen, es ist mir alles zu schlimm, ich kann das so nicht mehr. Und also wenn ich jetzt sagen würde, da ist irgendwo was drin, was vielleicht so ein bisschen einen praktischen Nutzen haben könnte, dann vielleicht der Blick in diese die Art, wie diese Nachrichten heute hergestellt werden und wie sie konsumiert werden und was vielleicht dann möglicherweise, wenn man dem folgen mag, dabei hilft, mit dieser Schwierigkeit, dem ausgesetzt zu sein, vielleicht besser umzugehen.
die Art, wie Nachrichten gemacht werden und ihre Kreise ziehen im Netz. Da gibt es so viele Beispiele. Eins ist der Hashtag 60 Harvests. 60 Ernten, 60 Harvests. Kennt da jemand? Dann hat auch niemand Angst davor. Okay. 60 Harvests sagt, es gibt noch 60 Ernten und dann wird die Erdkuh soweit verbraucht sein, soweit erodiert sein, dass nichts mehr wächst. Sagst du dazu noch was? Weil das fand ich
irgendwie. Soll ich das vorlesen oder erzählen?
Lies mal vorher.
Genau.
Und das Kapitel heißt nur noch 60 Ernten bis zum Ende, die Angst vor der Agrarapokalypse. Wenn Dumer zu Späßen aufgelegt sind, dann klingt das zum Beispiel so. Leute, es ist Freitag, mir reicht es mit dem Klimawandel. Übers Wochenende brauche ich etwas Abwechslung, würde mich gern vor etwas anderem gruseln, Ideen.
Das steht vor einiger Zeit. Das ist keine Satire, das ist Zitat aus.
Ja, ich habe es übersetzt, es war auf Englisch, aber das stand da so, genau. Das schrieb vor einiger Zeit eine Userin auf Twitter. Einige schlagen naheliegenderweise den Atomkrieg, das Artensterben oder die Machtergreifung der künstlichen Intelligenz vor, bis jemand antwortet, geht mir oft genauso, wenn ich etwas Erholung von meiner Klimaangst brauche, lenke ich mich gern ab mit 60 Harvests Left. Keine schlechte Anregung. 60 Harvests steht für die Befürchtung, dass die dünne Krume fruchtbaren Bodens, von der praktisch unsere gesamte Ernährung abhängt, derart schnell erodiert, dass und auslaubt, dass bereits in 60 Jahren nichts mehr davon brauchbar sein wird. Logische Folge, die Menschheit verhungert. Diese Angst ist im Vergleich zu einigen anderen gewissermaßen noch ein Geheimtipp, hat aber gleichwohl globale Verbreitung gefunden. Das dahinterstehende Problem ist vollkommen real. Darüber herrscht außer bei wenigen Propagandisten der Agrarindustrie Einigkeit. Die globale Landwirtschaft und Industrie übernutzen und zerstören fruchtbare Böden und diese sind auf der Erde klar begrenzt. Dass die Menschheit über 60 Jahre aufgrund der Bodenerosion nichts mehr wird ernten können, ist trotzdem nicht haltbar. Ein Blick in die Geschichte dieser sehr konkreten Untergangsangst ist aber höchst aufschlussreich, denn sie zeigt paradigmatisch, wie sich objektiv verschärfende ökologische Krisen, ein wettbewerbsgetriebener Medienalarmismus und Social-Media-Echokammern in ihrem Zusammenspiel nie versiegende Angstspiralen erzeugen. Der Ursprung von 60 Harvests lässt sich klar lokalisieren. Am 5. Dezember 2014 veröffentlicht die Nachrichtenagentur Reuters eine Meldung ihres Korrespondenten Chris Arsenault. Sein Text über eine Veranstaltung zum Weltbodentag der UN-Welternährungsorganisation FAO beginnt so. Die Bildung von 3 cm Ackerboden dauert 100 Jahre. Und wenn die derzeitige Geschwindigkeit der Degradation anhält, könnte sich der gesamte Ackerboden der Welt in 60 Jahren verschwunden sein, sagte ein hoher UN-Beamter am Freitag. Etwa ein Drittel des Bodens sei bereits degradiert, so Maria Helena Semedo von der FAO. Die zugehörige Überschrift lautet, nur noch 60 Jahre Landwirtschaft, wenn die Verschlechterung der Böden anhält. Viele Medien übernahmen den Artikel, unter anderem der Scientific American. Die stellvertretende FAO-Generalsekretärin lässt über ihre Sprecher ausrichten, sie sei falsch zitiert worden, habe den Satz nicht gesagt. Der Autor Arsenault sagt, mit Sicherheit war es ein Experte der UN, er sei aber vielleicht eher in einem Interview als in einem offiziellen Bericht gefallen. Er stamme von jemandem, der mehr Spielraum hatte, frei zu sprechen, aber an die genauen Einzelheiten könne er sich nicht erinnern. Die FAO weist die Behauptung indes klar zurück. Sie sei lediglich von einigen Forschern und Umweltgruppen aufgestellt worden. Ein unklares Zitat, ein leichterhin gesagter Satz, eine etwas überspitzte Schlussfolgerung, sowas passiert dauernd. Wer von Konferenzen berichtet, ist davon kaum gefeit. Problematisch wird es, wenn solche Ungenauigkeiten auf eine Öffentlichkeit stoßen, die in Teilen schon apokalyptisch vorgestimmt ist und entsprechend eifrig darin, solche Hiobsbotschaften immer weiterzutragen. Einmal in der Welt entwickelte die Behauptung von den 60 Ernten ein Eigenleben. Thinktanks verweisen darauf, Extinction Rebellion verbreitete sie. Die größte Verbreitung fand sie, als der Guardian sie 2018 wiederholte, einzig beliebt mit dem Verweis auf den alten Reuters-Artikel. Es finden sich tausende Social-Media-Posts mit dem Hashtag, darin stehen Sätze wie, ich weiß nicht, wie ihr euren Kindern noch in die Augen sehen könnt, oder wir können die Krisen bereits überall um uns herum sehen, der Zusammenbruch des Klimas, Massenaussterben, nur noch 60 Ernten. 2022 erscheint ein Buch namens 60 Harvards Left, dessen Titel, Zitat, auf die erschreckende Warnung der UN zurückgeht, dass die Böden der Welt in einer Lebensspanne verloren sein können. Der Autor Philip Limbury deckt darin auf, wie die Lebensmittelindustrie unseren Planeten bedroht. Ohne Böden keine Nahrungsmittel, Game Over und die Zeit läuft ab. Wegen Limburys Plädoyer für eine ökologische, kleinbäuerliche Landwirtschaft ist überhaupt nichts einzuwenden, aber der Rhetorik, mit der sie beworben wird, fehlt die Grundlage. Und verrückterweise verweist die FAO auf Nachfrage, welche Umweltgruppen denn die Behauptung mit den 60 Ernten, die ihr selbst 2014 fälschlicherweise zugeschrieben wurde, denn aufgestellt haben, auf Limbury. Auch die grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener schrieb im Oktober 2022, als die EU über eine neue Pestizidverordnung diskutierte, wenn wir weitermachen wie bisher, haben wir laut FAO nur noch 60 Ernten, bevor Schluss ist. In Deutschland verbreiteten allein unter Verweis auf den Reuter-Text der BUND die Behauptung der Sprache einer Studie der FAO, Dreisat, das Wissenschaftsmagazin Terra X, der Umweltexperte Dirk Steffens in der Talkshow Riverboat, ein grünen MEP, die NGO Slow Food oder der Verband der Rheinland-Pfälzischen Hochschulen. Die gute Nachricht ist, dass diese Behauptung weit übertrieben ist, heißt es in einem Faktencheck des Projekts Our World in Data der Uni Oxford. Die schlechte Nachricht ist, dass dies nicht verhindert, dass sie immer und immer wieder wiederholt werden. Ein Jahr nach dem Reuters-Artikel brachte die FAO ihren offiziellen Weltbodenbericht heraus. Etwa 33% der Böden seien durch Erosion, Versalzung, Verdichtung, Versauerung mäßig bis stark geschädigt. Dieser Trend könnte jedoch umgekehrt werden, wenn die Länder auf nachhaltige Bewässerungspraktiken setzen. Von 60 verbleibenden Ernten steht darin nichts. Verfasst wurde das Papier vom Intergovernmental Technical Panel on Soils, einem Weltklimarat IPCC vergleichbares Gremium. Hauptautor war der Wissenschaftler Luca Montanarello, der seit den 80er Jahren zur Rolle der Böden forscht. Er leitete das ITPS 6 Jahre, brachte die Global Soil, also die Weltbodenpartnerschaft, auf den Weg und leitet heute das EU-Bodenobservatorium. Wenn man ihn nach 60 Harvests fragt, ist seine Antwort: Ich bin sehr, sehr abgeneigt, mich solchen Schlagworten anzuschließen. Die Erwartung, dass es global nur noch 60 Ernten geben könne, mache keinen Sinn. Dass Böden vernachlässigt würden, sei eine Tatsache. Künftige Generationen würden ein Problem bekommen, wenn man sie nicht richtig bewirtschaftet. Doch es sei einiges in Bewegung gekommen. Ich habe vor über 30 Jahren begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Damals wurde dem Boden von niemandem irgendeine Bedeutung beigemessen. Seitdem hat sich das dramatisch geändert. Heute seien die Böden Teil fast jeder Diskussion, auch jener über den Klimawandel. Auch beim Thema Artenvielfalt wird Böden jetzt mitgedacht. Bei dem im Dezember 2022 abgeschlossenen Biodiversitätsabkommen, es erwähne die nachhaltige Bewirtschaftung der biologischen Vielfalt des Bodens. Denn darauf komme es an, sagt Montanarello, die Böden nachhaltig zu bewirtschaften, dann kann man mit ihnen eine Menge anstellen. Vor ein paar Jahren wussten die meisten Menschen nicht einmal, welches Leben es unter der Erde gibt. Die Dinge haben sich dramatisch verändert. Ob das nun bedeutet, dass etwas passiert, das ist schwieriger zu beantworten, aber zumindest ist es jetzt auf dem Tisch. Das ist ein großer Schritt nach vorn. Doch diese Fortschritte, sagt er, seien nicht von ungefähr gekommen. Behauptungen wie die alarmistische Nachricht der 60 verbliebenen Ernten würden dabei helfen, Aufmerksamkeit zu mobilisieren, so Montanarello. Das ist eine Tatsache in der heutigen mediatisierten Welt, der man sich nicht entziehen kann.
Ja, danke. Vielen Dank, Christian Jakob. Ihr habt jetzt von ihm das Nachwort gehört, das Vorwort und dazwischen was über die 60 Harvests Left. Wenn ihr alles lesen wollt, was dazwischen ist, ist viel und Spannendes. Serafina hat den ganzen Inhalt. Da liegt nochmal der Böll-Inhalt, den könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. Es gibt eine Aufnahme, die könnt ihr auf der Homepage von Böll Bremen euch anhören, weiterleiten, böll-bremen.de, da findet ihr das in ein paar Tagen. Herzlichen Dank. Dank an Cocoon für die tolle Kooperation und uns allen einen guten Abend und viele Anregungen.
Dankeschön.